Du Schatz, wie wird's Wetter morgen?
Auch keine Lust mehr auf Smalltalk? Dann mach mit uns deine Gedanken lebendig. Wir sind dein Podcast über Kreativität, Lebenssinn und Ideen, die uns tagtäglich begegnen.
Kaffee Kumpli.
Willkommen wieder zu unserem Podcast. Heute leider schon um 0:30 Uhr, also nicht ganz Café Complet. Unser Nachtessen ist schon
Eine
etwas
Weile
länger
her.
her. Wobei man muss sagen, wir essen jetzt immer ziemlich spät, ne? Also ich glaube, unser Nachtessen wird jeden Tag immer später, von 22 Uhr bis 23 Uhr. Also ich glaube, alles ist noch im Rahmen.
Man sagt ja, wenn man in der Nacht aufwacht, sollte man ein Buch neben dem Bett haben, damit man sich die Ideen notieren kann. Wir machen das heute anders. Wir bleiben einfach gleich auf. Dann hoffen wir, dass die Ideen trotzdem kommen.
Genau, wenn wir zu müde sind und uns Dinge entfallen, dann nimmt uns das nicht übel. Ja, möchtest du sagen, wir haben uns schon seit längerem damit befasst, wie es im Moment mit der Krise weitergeht, beziehungsweise auch mal den Aspekt positiv zu sehen, und zwar, welche Chancen hat die Krise und was ist der Mut zur Krise eventuell?
Der Mut zur Krise, das ist unser Thema heute. Mich hat eigentlich überrascht, dass die Regierung so mutig vorgegangen ist, dass sie Mut eigentlich dazu gezeigt hat, eine Krise einzuläuten, denn auf die Krise des Viruses folgt natürlich dann auch eine soziale und wirtschaftliche Krise, wenn man die ganze Wirtschaft runterfährt. Und das hat mich echt überrascht. Und mich jetzt interessiert auch jetzt, wie das eigentlich mit den persönlichen Krisen aussieht, die daraus entstehen können.
Also, wir sind natürlich absolut der Meinung, dass es gut ist, jetzt erstmal in Quarantäne zu bleiben. Dennoch haben wir auch ein bisschen Angst um Freunde, die ja zum Beispiel auch alleine wohnen oder Familienmitglieder, die alleine wohnen und langsam durchdrehen. Vor allen Dingen die ältere Generation trifft es, glaube ich, umso härter. Ich meine, als junger Mensch bist du ja im Internet sehr aktiv. Du kannst dir Online-Videos angucken, mit Freunden chatten, Online-Events mitmachen. Also wer es noch nicht weiß, hier geht eine große Welle im Moment rum, falls das mal in der Zukunft gehört wird von Online-Veranstaltungen, sei es Zumba, Yoga, Tanzen,
Ganze Musikfestivals wurden jetzt
Musikfestivals, DJs legen auf, Live-Konzerte sind da. Also die Künstlerszene vor allen Dingen ist jetzt natürlich auch sehr stark dabei, ihre Kunst online zu sharen und auch alle teilhaben zu lassen, kostenlos. Also es ist ein Riesenangebot, was gerade zu konsumieren ist. Aber dennoch ist es natürlich für ältere Leute, die halt ganz fern vom Internet sind, schwierig, da sie auch ihre Nachbarn nicht treffen können, was ja öfter mal der Fall ist, dass man sich halt unterhält. Und jetzt auf der Straße wird man ja auch ganz schnell auseinander geholt, sollte man in einer größeren Gruppe zusammenstehen. Ja.
Genau, wenn die Leute zusammenstehen, dann sieht man das jetzt diese Tage ganz oft, dass die Regeln versuchen einzuhalten von 2 bis 3 Meter Abstand, aber sie stehen dann draußen im Kreis auf der Straße und unterhalten sich mit den Nachbarn. Uns ist aufgefallen, dass wir plötzlich das Gespräch mit den Nachbarn suchen, wobei wir bisher, trotzdem, dass wir bisher mit den Nachbarn relativ wenig Kontakt hatten, da wo wir neu hingezogen sind in Lissabon. Und trotzdem ist man jetzt richtig auf der Suche nach menschlichen Kontakten, wenn sie sich quasi ergeben, ungewollt, ungeplant. Man spürt, finde ich, schon ein bisschen die Krise des Beziehungsmenschen in jedem, oder? Dass man sich wirklich sehnt nach dem, was eben Online-Kommunikation nie ersetzen kann, dem Mensch zu Mensch und in die Augen blicken, in echt und ohne Verzögerung.
Aber was man da natürlich einhaken muss, ist, wenn man mal heute zurück überlegt, ich glaube, wir hatten 5 oder 6 Telefonate mit Mama, Papa, mit Verwandten, mit Freunden. Also man investiert, glaube ich, auch viel mehr Zeit jetzt in eine Kommunikation, sei es ja übers Telefon oder WhatsApp. Aber es fühlt sich dennoch nicht gleich an. Also, ja, es ist einfach nicht das Gleiche, als würde man die Person sehen. Aber andererseits nutzt man jetzt auch die Krise, um endlich mal alte Kontakte wieder zu kontaktieren.
Man hat ja auch ein gemeinsames Thema, um einzuhaken. Wie sieht es bei dir aus? Wie ist die Lage? Und natürlich hast du schon irgendwie persönlich große Konsequenzen dadurch. Es gibt natürlich durchaus jetzt schon Leute, die persönliche Konsequenzen haben oder tatsächlich jemand Krankes haben in der Familie oder im Freundeskreis. Und wir wollen aber heute auch über die Chancen reden, weil wenn man Mut zur Krise hat, kann es manchmal bedeuten, dass sich Veränderungen kristallisieren, die sich vorher schon angebahnt haben. Und bei dem Virus, der sich jetzt in der Gesellschaft verbreitet, ist es bestimmt nicht so, dass jemand darauf gewartet hat, dass das passiert. Auf der anderen Seite stellt es vielleicht ein paar Dinge auf den Kopf, die dann für neuen Blickwinkel sorgen oder eine neue Perspektive.
Ja, also Krisen sind ja generell in unserem Leben häufiger vorhanden. Sei es kleine Krisen, also für niemanden. Krise ist natürlich ein sehr hartes Wort. Und es ist dennoch so, dass es normal ist, Krisen zu durchleben. Ich glaube, das kennt jeder von uns. Man hat in der Schule eine schlechte Note geschrieben und fühlt sich in einer Krise. Man hat sich mit einem Freund gestritten. Man fühlt sich wieder in einer Krise. Der erste Job und man wird gefeuert zum Beispiel und man erlebt wieder eine Krise oder eine auch Beziehung.
Ja. Beziehung natürlich, das ist natürlich der Fall, der sicher jedem in den Sinn kommt, mir natürlich auch. Ich muss aber auch sagen, dass Krisen, ich glaube, wenn ich mir zurückblicke auf meine älteren Krisen, als ich jünger war, kommen mir die dann eigentlich weniger tragisch vor. Also ich beurteile die dann quasi weniger streng, als vielleicht, als ich sie durchlebt habe.
Was war denn eine Krise von dir, als du jünger warst? Kannst du dich konkret an etwas erinnern?
Ich erinnere mich jetzt eben...
Um ein bisschen ins Detail zu gehen.
Ich schäme mich schon fast ein bisschen von denen zu reden, weil die kommen mir jetzt tatsächlich lächerlich vor. Ich denke, die Krise, das habe ich schon mal erwähnt, die Krise, die ich tatsächlich wirklich so empfunden habe, war einfach diese Pendlerei über mehrere Stunden jeden Tag. Das fand ich damals irgendwie belastend. Vielleicht hat das damit zu tun, dass man gerade in dem Alter noch richtig viel mit der Zeit geplant hatte. Man hatte einfach so viel zu tun und es gab auch so ein großes Angebot von Schule, von Zusatzmöglichkeiten und dann auch Freizeitgestaltung. Das war so sozusagen schon fast ein Überangebot und man muss da überall dabei sein. Vielleicht war es auch noch viel Druck auch, also sozusagen Gruppendruck, wo man mitmachen musste. Man musste da sozusagen schon, sei es auch teilweise online, aber natürlich auch in echt noch da dabei sein und dort und so weiter. Und da war die Pendlerei, man hat relativ viele Stunden am Tag verliert. Für mich persönlich schon eine Krise. Also im Beginn des Studiums wollte ich da unbedingt eben ausziehen. Jetzt eine kürzere, ich glaube, die Krisen, die mich dann eben sozusagen mehr beschäftigten oder die ich irgendwie heute eher anerkenne als echte Krisen, sind die, die kürzer her sind. Und das ist schon so die persönliche Auseinandersetzung mit der Sinnfindung in meinem Leben. Wir gehen jetzt so auf die 30 zu, kann man schon sagen. Und da
oh mein Gott, so alt!
Da stellt man sich ja natürlich schon mal die Frage, obwohl wir noch sehr viel Zeit haben, die uns sicher gegeben ist, mit etwas Glück, ob man dann eigentlich auf dem Weg ist, wo man so ein bisschen stolz und zufrieden vielleicht auf sein Leben zurückblicken kann, wenn man das überhaupt tut. Vielleicht guckt man ja nur, ich bin auch ein Mensch, der guckt eher in die Zukunft als in die Vergangenheit. Und ich glaube, ich habe auch gar nicht Angst, auf dem Sterbebett zu liegen und mich irgendwie zu schämen für meinen Lebensweg. Aber ich mache mir vielleicht Sorgen, dass ich es einfach nicht spannend genug finde. Dass ich mein Leben nicht spannend genug finde.
Also dir fehlt auch die Diversität, ein bisschen Abwechslung im Leben?
Ich glaube, das Leben hat eine Tendenz, und das ist sicher Gesellschaft. Glaubst du nicht, dass es auch gesellschaftlich motiviert, also dass man immer spezialisierter wird?
Ja.
Dass das Leben wird tendenziell monotoner. Die Schule vermittelt dir noch, oh, du hast so viele Freifächer da und du singst noch im Chor und das ist cool und du spielst noch zwei Instrumente und die Eltern geben sich auch Mühe, also gerade in unserer Generation, dir alles zu ermöglichen und träumen als Kind, was du nur willst, wenn sie das irgendwie finanzieren können. Und für unsere einen war das oft gegeben, deswegen kommt es dann als Überraschung, dass du dann spätestens in der Berufswelt eigentlich so in einer relativ monotonen, und das mag auch ein fancy Büro nicht ändern, Welt angekommen bist, wo du dich in einer hochspezialisierten Rolle dann eben tatsächlich auch sozusagen abverdienen musst oder deine maximale Produktivität in dem Spezialgebiet auslebst. Zumindest kommt das immer noch oft genug vor. Und das war meine Krise in der kürzeren Vergangenheit, auf jeden Fall.
Ja, ich kann mich noch erinnern, als ich mein Studium angefangen habe, was sehr breit gefächert war, dass man schon ein bisschen belustigt wurde von BWLern, Juristen etc., wo ja ganz klar war, in welche Richtung es geht. Und bei mir im Studiengang, ich habe ja erstmal im Bachelor etwas viel Allgemeineres studiert, Richtung Literatur, Kultur und Medienwissenschaften. Und im Master war es aber sehr eingeschränkt auch auf Journalismus bezogen. Aber ich muss sagen, ich habe mich damals nicht wohl gefühlt, einfach genau, weil ich nicht wusste, in welche Richtung es gehen wird, da ich, wie wir alle, auf Talentsuche war, auf meiner eigenen Reise, um herauszufinden, wo ich später lande. Dann, klar, im Berufsleben hat man sich dann schon entschieden. Also ich bin dann in Richtung Public Relations reingerutscht, hat auch super gut zu mir gepasst, weil es in Richtung Eventorganisation ging und Schreiben. Aber es ist dennoch so, dass nicht alle Potenziale entfaltet werden konnten. Und ich habe mich schlecht gefühlt, weil ich immer das Gefühl hatte, dass Leute mir sagen wollten, ich muss eine Sache gut können, spezialisiert sein. Und so habe ich mich auch immer gegeben, aber ich wusste, das bin nicht ich. Bis ich mich mehr mit Literatur beschäftigt habe, wo mir bestätigt wurde, dass es was Besonderes ist und dass wir alle, manche vielleicht mehr den Hang dazu haben, mehrere Talente auszuleben und andere weniger, aber dass wir trotzdem mit einem diverseren Leben glücklicher sein können. Und wenn man sich mal auch die 5 Säulen anguckt, die 5 Säulen des Glücks. Möchtest du kurz sagen, was sind für dich die 5 Säulen des Glücks?
Wir haben es eben gleich nochmal gegoogelt und gesehen, dass sich die Leute auch nicht ganz einig sind, aber wir haben bisher darunter sowas verstanden wie die Gesundheit auf der einen Seite. Das ist natürlich so ein alter Spruch, dass Gesundheit ist das Wichtigste. Das ist sicher eine Sache, die dich stark einschränkt, wenn die nicht gegeben ist oder stark eingeschränkt ist. Dann sind es die Beziehungen, das ist sicher eine der wichtigsten überhaupt. Das spannt alles von beruflichen Beziehungen über Vater, Familie sowieso. Und dann auch
Sinn und Engagement. Da muss man sich halt überlegen, ob das beides in eine Kategorie gepackt werden kann.
Ja, wenn was Sinn macht, dann engagiere ich mich auch. Kann sein, ja, dass man sich quasi einfach eine Aufgabe sucht. Diese Idee von, die gefällt mir persönlich sehr gut. Also man ist nicht unbedingt von jemandem bestimmt, etwas zu erreichen. Das ist mir schlussendlich egal, ob es einen Gott gibt, der uns mit einer bestimmten Aufgabe entsandt hat oder nicht, oder ob das einfach eine Selbstsuche ist nach diesem Sinn. Wichtig ist, dass man komplett ohne Ziele ohne Sinn, den man sieht, und somit auch ohne Engagement, das man für etwas aufbringt, sich einfach früher oder später leer fühlt und dass man das auch durch beliebig viel Konsum nicht ersetzen kann, dass man einen Sinn und ein Lebensengagement früher oder später finden muss. Das kann sich natürlich auch ändern über die Zeit, aber man muss irgendwas nachgehen, irgendwo irgendwas muss man leben, ein Herzensprojekt.
Genau, und das Fremdbestimmte spielt da, glaube ich, auch eine ganz starke Rolle. Also es ist vor allen Dingen jetzt auch die Leute, die ich kennengelernt habe in letzter Zeit, auch in Deutschland sogar in Gruppen, wo ich mich befinde, sie haben alle ein Patchwork von Aktivitäten, auch beruflich gesehen. Und jeder sucht ein bisschen nach einer Konstellation oder wie man es nach außen präsentieren kann, ohne Angst zu haben, von anderen bewertet zu werden. Weil der Druck ist immer da, dass man entweder eine Sache gut kann, aber dann kann man etwas anderes nicht gut, was in eine ganz komplette andere Richtung geht, wie Programmieren oder Tanzen zum Beispiel. Zwei komplett verschiedene Dinge. Also es wird immer erwartet, dass man dann nur in einem Bereich gut ist, aber das andere gar nicht umsetzen
kann. Warum ist das so? Warum muss man also?
Es geht, glaube ich, ganz weit zurück in diese Ein-Job-Kategorien, wo es damals immer einen Beruf gab, auch als
der als Beruf,
Bauer, ja. Der Beruf, unsere der ganzen Beruf, Nachnamen stammen ja auch daher. Das sind ja Handwerkernamen, Müller, und es ist eine sehr interessante Geschichte, und vor allen Dingen in der Industrialisierung war es, glaube ich, sehr wichtig, dass man sich spezialisiert hat in einem Gebiet, permanent hart gearbeitet hat, und wir sind jetzt weit davon entfernt, und es denke ich auch gut so, dass wir uns Gedanken über den Sinn des Lebens machen. Und das Thema heute, Mut zur Krise, bedeutet, wenn jetzt viele darunter leiden, ich habe noch mit einem gesprochen heute, der auch Angst haben muss jetzt um seinen Job, und weil es auch im Bereich Tourismus ist und
Tourismus richtig unter Druck kommt natürlich.
Tourismus ziemlich unter Druck kommt, Airlines geschlossen sind etc. Und jetzt fragt man sich natürlich, es ist ja nicht die einzige Industrie, die darunter leidet. Es sind auch Restaurants, Cafés, Eventorganisationen, alles. Also nicht alles, aber sehr vieles, was davon betroffen ist. Und wenn du vielleicht jemand davon bist, der auch gerade darunter leidet. Ich meine, wir leiden in dem Sinne darunter, dass auch einige Aufträge sich, also bei Simon vielleicht nicht, aber dass einige Aufträge gar nicht realisiert werden können im Moment, dass man sich einfach, ja, dass man den Mut der Krise sieht als Zeitpunkt, sich neu zu orientieren, beziehungsweise sich mal mit seinen Potenzialen zu beschäftigen. Und was meinst du denn? Was sagt dir Mut zur Krise? Was bedeutet das für dich im Moment?
Naja, es ist also ein bisschen, wie jetzt dieser Shutdown, wie es genannt wird, ist, kann ja auch einen, kann man, ich sehe das eher so als ein bisschen ein Full-Stop. Es kann für viele ein Full-Stop, ein erzwungenen Stop sein, auch wenn er vielleicht nur temporär ist, auch wenn es vielleicht wieder aufgehoben wird. Vielleicht, selbst wenn du deine Arbeit behältst und nicht so betroffen bist, dass es quasi an deine Existenz geht, hast du diese Gelegenheit, ohne Begründung, die du selber, die musst dir keine Begründung geben, warum du jetzt diesen Fußstopp machst. Es wird dir einfach keine Wahl gelassen. Und den kannst du jetzt nutzen, um die fünfte Säule für das Glück so ein bisschen vielleicht aus Distanz zu betrachten. Das ist der Erfolg. Der Erfolg ist ja quasi, so verstehe ich das, Sinn ist was, was du intrinsisch suchst, und Erfolg ist das, was dir die Welt gibt. Das heißt, Erfolg ist viel schwerer zu kontrollieren. Du kannst nicht unbedingt erfolgreich sein, weil du willst. Die meisten Menschen wollen das aber sein. Es muss natürlich nicht Erfolg sein, wie das leider oft falsch für sich gekapert wird, nämlich von dem klassischen beruflichen Erfolg, sondern es kann eben auch Erfolg sein, zum Beispiel jemanden psychisch zu unterstützen, dass er wieder psychisch gesund wird oder heilt oder dass jemand betreut ist, zum Beispiel die ganzen Themen, wo es irgendwie um Betreuung geht, von Kindern bis Erwachsene. Das heißt, Erfolg kann etwas sein, was du irgendein Feedback bekommst von deiner Welt, die dir irgendwie sagt, du machst das Richtige. Und das wiederum spielt wieder in den Sinn. Also so siehst du den Sinn wieder bestätigt. Weil der intrinsische Sinn, dass etwas wichtig ist, kann ja immer noch sein, dass niemand das interessant findet. Das ist das Letzte. Deine Frage war aber...
Ja, was der Mut zur Krise für dich im Moment bedeutet.
Aber für mich bedeutet der Mut zur Krise eben diesen Erfolg, die fünfte Säule, glaube ich, neu zu bewerten. Also strebe ich nach dem Richtigen? Und wenn du so einen Fußstopp hast, wirst du gezwungen, darüber nachzudenken. Strebe ich denn eigentlich nach dem Richtigen? Und oder rede ich mir zum Beispiel nur ein, dass das der Sinn meines Lebens ist, weil ich das kann oder weil ich das schon mache? Und es ist eigentlich nicht wirklich das, was mich wirklich mit Sinn erfüllt. Weil, auch wenn das jetzt in der Theorie so ganz einfach klingt, so, ja, ich habe den Sinn meines Lebens, und man stellt sich natürlich immer so jemand vor, der... Was ist das schöne Beispiel? Der Sinn des Lebens ist sein kleines Café, und er ist super stolz und er ist selber ein Kaffeeliebhaber. Aber man weiß vielleicht, man sieht ja nicht hinter die Kulissen, vielleicht hasst er Kaffee. Aber er ist in diesem Leben und ist da gefangen, und vielleicht hat er das Kaffee geerbt und hat es deswegen. Und dieser Fußstopp kann bedeuten, dass man eigentlich gezwungen wird, sich über ganz vieles Gedanken zu machen. Die Krise ist eine Kristallisierung von der aktuellen Gegebenheit, was auch immer es einschließt. Die Kristallisierung, und ich glaube, jeder wird in einer Krise so ein bisschen rausgeworfen aus dem Trott. Und der Trott, dem wir leider alle verfallen sind, ist dann eigentlich, ich sehe das immer als Gefahr, weil im Trott sieht man nicht mehr so ruhig, mit einem ruhigen, neutralen Blick, mit einem reflektierenden Blick auf sich selbst. Das heißt, man kann die Krise jetzt, wenn man wirklich Mut zur Krise hat und sagt, ich verdränge nicht einfach, was los ist. Wenn man sich zum Beispiel jetzt nicht gut fühlt, wenn man sich einsam fühlt, dann kann man natürlich das einfach verdrängen und sagen, das ist jetzt wegen der Krise, aber vielleicht liegt ja da was Tieferes. Vielleicht kann man sich ja überlegen, warum bin ich eigentlich wirklich gerne alleine? Es gibt zum Beispiel Menschen, die sind wahrscheinlich in der Corona-Krise im Prinzip so alleine wie sonst. Also sie telefonieren vielleicht sonst schon immer remote, oder sie sind genauso viel am Fernseher wie vorher. Und es fällt ihnen aber vielleicht erst jetzt auf, weil sie nämlich eine Gelegenheit, die sie vorher gar nicht genutzt haben, jetzt tatsächlich nicht mehr haben. Manchmal könnte das Entfernen von einer Möglichkeit dich fühlen lassen, das heißt, du jetzt unfrei, dabei hattest du die Freiheit nie benutzt. Also nur der Anwesenheit der Freiheit ließ dich so frei fühlen, aber du hattest es nicht wirklich.
Ich glaube, auch zum Thema Erfolg muss auch jeder für sich selbst erstmal herausfinden, was ist eigentlich Erfolg? Ist Erfolg darauf bezogen, dass du aufs Berufliche bezogen, dass du befördert wirst, dass du mehr Gehalt bekommst? Oder ist ein persönlicher Erfolg, kann der auch jetzt während der Corona-Zeit stattfinden, indem du deine Ängste teilst oder Dinge mit anderen teils, sie darauf reagieren und die einen Mehrwert in dem sehen, was du tust. Und das kann zum Beispiel, das mache ich jetzt mit meinem mit meiner Tanzgruppe. Ich habe ja eine Ladies-Gruppe, mit denen ich auch Aufführungen gemacht habe und so. Und wir haben uns entschieden, jeden Freitag einen Talenttag einzuführen, wo jeder sein geheimes Talent den anderen präsentiert. Ich habe heute die erste Runde gemacht mit meinem Tanzkurs, oder gestern. Nächste Woche kommt dann eine andere dran, die ihr Buch veröffentlichen will und uns etwas darüber erklärt, wie man Bücher schreibt zum Beispiel. Dann haben wir eine, die Meditation macht, eine andere, die Zumba macht. Es ist sehr gemischt und es ist super interessant, was für Potenziale in uns steckt. Und ich freue mich auch, dass jetzt eine aus meiner Gruppe tatsächlich sich jetzt getraut hat, auch rauszugehen und auch Kurse anzubieten, einfach weil sie es liebt. Und ich denke, jetzt ist genau das, könnte man auch mit Freunden machen. Warum sich nicht einfach treffen und Talente
entdecken
und austauschen.
Also das Spannende ist ja, dass zum Beispiel jetzt die eine tatsächlich etwas, was ist jetzt schwieriger als außerhalb von Corona-Zeiten, wo man nicht wo man freier sich bewegen kann, aber ausgerechnet jetzt findet sie die Kraft und den Mut, das zu wagen, das mal zu versuchen. Und das finde ich sehr spannend. Ja. Also den Erfolg, wie du das schön gesagt hast, dass man quasi, dass man Erfolg jetzt eher neu, richtig empfindet, wenn man jetzt quasi eine neue Möglichkeit entdeckt.
Und ich denke auch, dass viele dem sehr dankbar sind. Also ich glaube, sie hatte in ihrem Kurs auch schon 6 Leute, weil man sich jetzt auch Zeit dafür nimmt, zu konsumieren und sich auch, ja, also Konsum nicht in Richtung Shopping, Materiellem, sondern Konsum von Kultur, die einem jetzt fehlt, dadurch, dass alles geschlossen ist.
Der Genuss von Engagement, dass jemand
an den Tag legt. Der Genuss von Engagement und jemand, der einem was zurückgibt. Und man sieht auch ganz stark, dass sich alle immer sehr bedanken dafür, dass überhaupt jemand sich hinstellt vor die Kamera und etwas zurückgibt.
Du hast noch die Angst angesprochen, du hast gemeint, dass man eben jetzt auch einmal dass die Mut zur Krise haben kann und über die Ängste sprechen kann, die vielleicht eben gerade in so einer Krise hochkommen. Und ich glaube, das verbindet das so wunderschön zwei dieser Säulen, dass man eigentlich schon, glaube ich, so pauschal sagen kann, dass wenn man mit jemandem Ängste teilt, dann ist die Beziehung auch nicht auf schlechtem Weg. Also das ist dann für mich immer so ein Indiz, wenn ich mit jemandem wage, über Ängste, aber auch Träume, Visionen und Beziehung mit anderen offen zu sprechen, dann bedeutet das in der Regel, dass unsere Beziehung intensiviert
wird
und dass sie auf einem guten Weg ist und dass ich mich dieser Person irgendwie näher fühle oder dass ich mit ihr einfach gut kann.
Ja, ich muss auch ganz ehrlich sagen, so nah standen wir uns, glaube ich, noch nie, auch unter den Mädels, weil wir einfach die Zeit jetzt nehmen, auch danach zu reden und alle in der gleichen Situation sind und man auch herausfindet, was andere gerne tun. Vorher war das vielleicht auf der Fahrt zu einer Show, aber während des Trainings hat man ja nie Zeit, weil der Raum ist ja auch immer nur beschränkt da und man fängt direkt an. Gerade jetzt merkt man, dass es wichtig ist, dass man den Raum auch für Diskussionen lässt und sich auszutauschen und es wird alles viel persönlicher.
So oder so ist, glaube ich, wir tendieren doch in der Generation einfach dazu, immer alles zu füllen mit quasi handfestem und lassen manchmal zu wenig Raum, also ich zumindest, ich kann von mir sprechen, lasse zu wenig Raum für Beziehungen, die sich sozusagen entfalten und einfach Raum lassen für Sein und das Spüren von dem anderen und so weiter und so fort. Das ist das Ganze, die Entspanntheit, es passieren zu lassen, Beziehungen zu erleben, ne? Das ist jetzt natürlich so, dass man das mehr vermisst, Beziehungen richtig zu erleben. Aber vielleicht, und das ist eine meiner Hoffnungen, dass das die Menschen dann zusammenführt, vor allem im Moment, wo sie wieder raus dürfen und wieder zueinander dürfen. Vielleicht gibt es ein richtiges Revival, schönes englisches Wort, Anglizismus hier, also ein Revival von dem Leben von Beziehungen. Und zwar nicht nur mit deinem Partner, es geht natürlich weit über das hinaus, also eben Beziehungen zu pflegen und aufzubauen, Freundschaften aufzubauen und zu pflegen.
Ja, wir haben ja auch gesagt, man muss jetzt die Zeit nutzen, auch in sich zu investieren. Im Moment ist es ja so, auch in Deutschland und in vielen anderen Ländern, auch in der Schweiz, dass jetzt Kurzarbeit tatsächlich angesetzt wurde. Das heißt, der Staat zahlt 80% in der Schweiz, in Deutschland 60%, glaube ich, vom Einkommen. Und es geht vor allen Dingen um Berufe, die nicht ausgeführt werden können. Ist das für dich, was bedeutet diese Situation für dich? Ist das eine Situation, wo du sagen würdest, sie ist in dem Sinne positiv? Ist es vielleicht auch der Start von dem bedingungslosen Grundeinkommen, was wir auch schon mal erwähnt hatten, dass die Grundbedürfnisse in dem Sinne, ich will jetzt nicht sagen, dass es ausreichend ist, aber gestillt werden mit einer Förderung und man in der Zeit sich aber auch mit sich beschäftigen kann, um etwas Neues anzufangen. du hast ja auch gerade von Herzensprojekten gesprochen, mit Entfaltung. Es geht ja auch um Potenzialfindung, Talentfindung.
Ich glaube,
wie siehst du diese Situation oder glaubst du eher, dass es
ich glaube nicht, dass kein es Ansatz automatisch ist. Zu einer Potenzialfindung führt. Ganz im Gegenteil. Ich glaube, die Krise, die wirtschaftliche Krise, was du hier im Prinzip ansprichst und die Lösung dafür ist erstmal Kurzarbeit. Der Hintergrund ist, soviel ich weiß, ja, dass man die Jobs erhalten will, dass die nicht alle kaputt gehen, falls die Krise nicht zu lange andauert, was wir nach wie vor nicht wissen. Und die Kurzarbeit ist, glaube ich, genau das absolute Gegenteil von einem Katalysator für die Potenzialfindung. Und zwar deswegen, weil was dem fehlt, also man könnte denken, das ist jetzt für die Leute, die das Glück haben, in Anführungszeichen, und das auch nutzen wollen. Es gibt ja auch Leute, die wollen nicht in Kurzarbeit, weil sie das schrecklich finden, der Gedanke nicht gebraucht zu werden. Das geht wieder in den Sinn rein. Wenn die den Sinn in tatsächlicher Arbeit sehen, sind die total verzweifelt vielleicht. Aber für jetzt diejenigen, die das nutzen, die sagen, ja, das ist eine gute Gelegenheit, ich werde bezahlt, ich kriege noch ausreichenden Gehalt, kann aber meine Zeit komplett frei einteilen. Ich glaube, die wenigsten werden das wirklich so nutzen. Und ich könnte es auch nicht. Ich bin noch nicht in Kurzarbeit, aber ich könnte es nicht. Und zwar, weil es beschränkt ist.
Auch, ja.
Weil der Kopf blockiert ist. Nein, weil es beschränkt ist.
Die
weil
Angst
du,
weil, ist
weil du Angst, die Angst vor, was ist nachher oder dauert das an, ist größer als die Befreiung von, ich habe jetzt sowieso Gehalt und kann machen, was ich will. Also, ob ich jetzt wirklich ein neues Projekt starte, vielleicht poliere ich ein bisschen mein CV auf und mache den einen oder anderen Kurs, was auch schon gut ist. Aber ich glaube, der wichtigste Aspekt für bei Kurzarbeit fehlt und das ist die Bedingungslosigkeit. Du hast es gesagt, eine der möglichen Lösungen für genau diese wirtschaftlichen Probleme, die jetzt auf uns zukommen, wäre ja das bedingungslose Grundeinkommen.
Könntest du vielleicht kurz nochmal erklären, was das ist für diejenigen,
gleich, ja.
die das nicht wissen? Nur
also genau. Also, es heißt ja Universal, soweit ich das verstehe, dass es quasi für jeden das Gleiche ist. Dass es eben universal ist und im Deutschen nennt man das oft bedingungsloses Grundeinkommen. Und das ist Wort im Deutschen, finde ich, was besser, weil das ist verständlich, das ist bedingungslos. Bedingungslos heißt eben, es ist nicht temporär, nur die Kurzarbeit. Also die Kurzarbeit ist ein sehr gutes Konzept, um einige aufzufangen. Es fängt ja noch lange nicht jeden auf. Es gibt auch Leute, die verlieren ganz einfach ihren Job. Und die Selbstständigen sowieso haben es dann schwieriger, wenn sie keine Versicherung haben oder nicht das unter das Radar von der Sicherung jetzt fallen. Kannst du schweigen von den Leuten, die vielleicht noch Gehalt haben, aber zum Beispiel eine Doppelbelastung. Also alle Eltern merken das jetzt. Das ist ja mega beeindruckend, was die jetzt leisten müssen. Also die werden einfach normal gebraucht im Job und haben dann zusätzlich noch einen zweiten Job mindestens für die Familie. Jetzt die Idee von diesem Bedingungslosen ist eben, dass man damit planen kann. Wenn man etwas bedingungslos bekommt, bedeutet das eben, dass man sich darauf verlassen kann. Und darauf verlassen heißt, man kann zwar nicht ein Luxusleben führen, aber man hat immer diese Sicherung. Es erlaubt einem, das kann man jetzt verschieden natürlich begründen, warum das dazu führen soll, aber der Glaube ist, dass es eben zu Potenzialentfaltung auf breiten Gesellschaftsschichten führen würde. Das ist auch der Grund, warum ich das eine tolle Idee finde, weil ich fest daran glaube, dass die meisten Menschen tatsächlich nicht der bestmöglichen Sinnerfüllung folgen. Sie finden durchaus vielleicht Sinn in der Tätigkeit, dass sie tun, weil sie auch Euphorie zeigen können für ein Thema, das vielleicht nicht ihr absolute Berufung ist, aber eigentlich verpassen sie die Chance, eben aus einer Situation von bedingungsloser Sicherung ihrer Grundbedürfnisse auszugehen und zu sagen, wenn ich mit diesem vielleicht relativ minimalistischen Lebensstandard grundsätzlich zufrieden bin, habe ich von da aus alle Möglichkeiten. Und alle bedeutet alle. Das heißt nicht, dass ich alle Möglichkeiten nachher eingehen muss. Mir geht es hier nicht darum, dass die Leute einfach alles Mögliche machen. Es geht darum, dass sie das Richtige finden und sie finden es, wenn es möglich ist. Also, was ich eben auch nicht glaube, ist, dass jeder Mensch in der Berufsberatung, ich weiß nicht, wie deine Berufsberatung war.
Furchtbar.
Ja, also ich kann niemanden der Berufsberatung gut fand. Ich will auch niemanden.
Ich habe ein dickes Buch und dann musste ich ankreuzen, worin ich gut bin. Und nach dem Buch war ich genauso schlau wie vorher. Aber das führt mich auch dazu. Also klar, ich verstehe deinen Punkt. Du siehst das jetzt nicht als Test, weil du glaubst, es ist einfach viel zu kurz. Das heißt, wenn du jetzt 80% deines Gehaltes bekommst, hast du trotzdem Angst, wie es danach weitergeht. Genau das ist das Problem. Dieses Patchwork-Job Denken ist bei vielen noch sehr veraltet. Das bedeutet, man denkt immer, ach, jemand hat zwei Jobs und zwei schlechte Jobs. Das muss aber nicht so sein. Also wenn jemand sagt, ich bin ein Multijobber, das ist schon in Deutschland so, oh mein Gott, er arbeitet zweimal auf 400 Euro Basis und kommt trotzdem nicht über die Runden. Nein, das ist nicht die Idee und ich denke auch, dass 400 Euro Jobs generell einfach, ja, nicht existieren sollten. Schon allein, weil es einfach unwürdig ist von der Bezahlung und weil man, was will man denn mit 400 Euro zahlen können? Also jede Miete ist, nicht mal die Studentenwohnung kostet so viel.
Und du meinst jetzt, Multijobber würden dann aber im positiven Sinne zunehmen?
Richtig, wenn man also ich denke, genau, dass dieses Modell von Multijobbern, das bedeutet nicht, du musst dich hundertprozentig selbstständig machen. Es geht nur darum, dass du eine Balance findest zwischen hier mal für ein Unternehmen vielleicht 50%, dann gehst du deinem Hobby nach, verwirklichst dich da mit 30% und dass du immer noch 20% hast für was anderes, für vielleicht auch für eine dritte Tätigkeit, wo du vielleicht in die Schule gehst und dort unterrichtest. Das ist auch das Thema Diversität. Viele haben Angst und ich auch hatte Angst, divers zu sein. Und es hat ganz lange gedauert, auch immer noch mich so zu akzeptieren, dass Diversität gut ist und ein Jobmix auch für mehr Diversität auch dazu führt, ein ja, kreativeres Leben zu haben, ein abwechslungsreicheres Leben zu haben und man hat die Möglichkeit, sich neu auszuprobieren und trotzdem seinem Talent nachzugehen.
Das ist ja spannend. Bei einer Produktauswahl, bei dem Entscheidungsdschungel, haben wir ja heutzutage die Qual der Wahl und da offenbar wird behauptet von klassischen Wirtschaftlern, dass man ja unbedingt diese ganze Produktvielfalt will, das ist ja die Errungenschaft angeblich und das ist unser Wohlstand, den wir erschaffen haben. Und die Möglichkeit zwischen sehr unterschiedlichen Sektoren zum Beispiel einfach gleichzeitig zu wechseln, das ist, glaube ich, immer noch eine Sache. Also das ist eher auf dem Papier, das musst du dir selbst erarbeiten, das kriegst du bei der Berufsberatung, um darauf zu sprechen kommen, selten zu hören. Da steht nicht, dann nehmen Sie noch das ganze Buch mit, und dann fangen sie vorne an und wenn sie bis zur Hälfte kommen, sind sie glücklicher Mensch. Mhm. Weil danach wissen sie wahrscheinlich, was sie machen wollen.
Vor allen Dingen, man das weiß ja, man muss ja auch viel ausprobieren, um überhaupt herauszufinden. Also man weiß vielleicht, worin man gut ist, aber vieles erfährt man erst durch Ausprobieren, indem man einfach mal sagt, ich starte jetzt dieses Projekt. Und nach einem ausgefüllten Katalog weiß man es meistens immer noch nicht. Ich meine, man entscheidet sich auch schon so früh für seinen Beruf. Man fängt schon in der Schule an zu entscheiden, wo es einen hin verschlägt. Zu meinem Studium wusste ich es eigentlich auch nicht wirklich. Deswegen habe ich auch ein breit gefächertes Studium genommen. Einfach weil ich wusste, da sind die Fächer, die ich mag, drin. Aber mir hat als Kind auch immer Angst gemacht oder als Jugendlicher, sich jetzt schon hundertprozentig für etwas zu entscheiden. Und dieses hundertprozentige ist, glaube ich, schon mal die falsche Richtung, weil man sich keinen Raum mehr zum Spielen lässt und auch nicht zum Ausprobieren.
Und eine typische Krise ist ja auch, dass man das Studium abbricht und man mag ja sehr wohl auch über Kollegen manchmal schräg gedacht haben, wenn sie nach Fragen 4-5 Jahren
und das, passiert
das
so
Studium
oft.
Abgebrochen haben. Hm. Aber diese Art von Krise ist zum Beispiel wahrscheinlich eine der wichtigsten überhaupt, genau, wo man Mut dazu haben sollte. Man sollte das Studium tatsächlich auch nach 4 Jahren abbrechen, wenn man jetzt nach 4 Jahren bei sich ist und sicher weiß, dass man das nicht machen möchte. Es macht einfach keinen Sinn. Man kann sich sogar selbst die Frage stellen, ob es nicht gefährlich ist, es abzuschließen, weil man eben das Studium abgeschlossen hat, dieser Tätigkeit nachgeht. Es ist nun mal normal, dass man erst, wenn man, wie du es gesagt hast, finde ich absolut bei dir, wenn man Dinge ausprobiert, weiß man, wie sie sich anfühlen. Deswegen ist es auch sinnvoll, so schnell wie möglich ins kalte Wasser zu springen und Dinge auszuprobieren. Und da auch Mut zum Scheitern zu zeigen, dass man wieder weiß, dass es das nicht war. Also Mut zur Krise, egal in welchem Lebensbereich, in der Krise lernt man am meisten dazu.
Ja, es ist doch ein schöner Abschluss, oder? Oder hast du noch ein Thema?
Ja, ich habe viele Themen, aber ich glaube, ich habe jetzt auch Mut zu einer kleinen Müdigkeitskrise.
Ja, mussten uns schon ziemlich wach halten. Aber das Thema ist
gucken, ob wir uns morgen motivieren können für mehr Krisendenken und voranschreiten mit neuen Ideen und
Gedanken.
Genau, und falls ihr das am Abend hört, schlaft ebenfalls gut.
Und immer wieder gerne Anmerkungen und Ideen, die könnt ihr immer wieder gerne mit uns teilen. Und in den Shownotes findet ihr auch Webseite zu dem Podcast. Und wir hören uns bald. Mut zur Krise. Trage dich jetzt für die einwöchige Creative Business Challenge ein und finde heraus, was deine kreative Idee ist für dein Projekt. Wo du sie findest, gehe doch einfach auf die florence-neumann.com Webseite. Also florence-neumann.com. Alle weiteren Informationen findest du natürlich auch in den Shownotes. Bis bald und viel Spaß dabei!